Radio Potsdam. Smürek trifft.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Smürek trifft auf Radio Potsdam. Guten Morgen, meine Damen und Herren, liebe Hörer. In meiner Sendung gab es wenig Gäste, für die ich im Vorfeld so ein großes Echo erfahren habe. Also nachdem ich gesagt habe, mit wem ich mich treffe, waren die Reaktionen echt und so ein anerkennendes Ah gab es auch immer wieder. Und ich habe noch nie so viele Fragen nach einem Autogramm bekommen wie vor dieser Sendung, also ob ich eins mitbringen könnte. Diese Resonanz hat viele Gründe. Sie arbeitete mit Axel und Lutz, Flip, Salchow, Schulup und Rittberger und wurde lange trainiert von einer Weltlegende, Jutta Müller. Und spätestens 1984 wurde sie nach vielen Erfolgen weltberühmt. Sie hat es geschafft, mit ihrer Leidenschaft und einer Menge Fleiß und Disziplin, dem unbedingten Willen ganz nach vorn zu kommen und vor allem mit ein paar guten Schlitten. Schon. Damit gewann sie auch ihre ersten Olympischen Spiele in Sarajevo. 1988 gewinnt sie wieder Olympiagold und zwar in Calgary mit der Carmen und wird damit vor einem Millionenpublikum unsterblich. Sie ist eine Werbeikone, Fernsehkommentatorin und Unternehmerin und heute mit mir für eine Stunde auf dem Potsdamer Pfingstberg und genauer auf dem Schloss Belvedere. Ich freue mich, dass sie heute Zeit für uns hat. Herzlich willkommen, Katharina Witt.
Ja, hallo. Bei Olympischen Spielen gucken zum Glück Milliarden zu. Das sind nicht nur Millionen, sondern wirklich die ganze Welt. Und das macht auch diese Olympischen Spiele so besonders, ne? Weil man hat das Gefühl, die ganze Welt hält den Atem an und schaut zu.
Das ist das Einzigartige daran. Ja, unbeschreiblich. Sie haben sich für unser Treffen in Pfingstberg ausgesucht. Warum?
Ja, weil... Das ist eine gute Frage. Warum der Pfingstberg? Ja, sie hat mich gefragt, wo ich gern hingehen wollte. Und für mich war eigentlich das Wichtigste, ich wollte tatsächlich in die Natur. Ich wollte raus und dann dachte ich, Mensch, das könnte ich optimal damit verbinden. Da laufe ich auch gleich hin, da walk ich dahin, tue noch was Gesundes für meinen Körper, kriege ein bisschen Sauerstoff in mein Gehirn und bin für sie sozusagen fit und für ihre Zuhörer. Und ich finde, das ist hier schon wirklich was Besonderes. Ich meine, Potsdam ist allgemein was total Besonderes, wenn man hier spazieren geht. Ich bin immer wieder begeistert von der Geschichte, die Potsdam ausstrahlt. Und der Pfingstberg war eigentlich so mit das die erste Sehenswürdigkeit für mich, die ich hier auch besucht habe vor einigen Jahren, wo ich mal dann endlich angefangen habe, ein bisschen Potsdam zu besuchen. Und deswegen hatte ich mir gewünscht, hier hochzukommen auf den Berg, um auch die schöne Aussicht zu genießen. Man wird ja dann auch wirklich wunderbar belohnt, wenn man diese Treppe, diese Schlängeltreppe nach oben, wenn man das geschafft hat. Und deswegen hatte ich mir gewünscht, dass wir uns hier oben treffen. Und was gibt es Schöneres als Vögel zwitschern?
Ja, total, absolut. Und jetzt ist es wirklich schade, dass es Radio ist, oder?
Weil ja, das stimmt.
Der Blick ist hier
aber
so
dadurch können wir so ein bisschen in den Sitzen hier hängen und müssen nicht ganz so Haltung bewahren.
Nee, also für Sie, liebe Hörer, wenn Sie noch nicht hier waren, Sie müssen es tun. Der Berg ist 76 Meter hoch und obendrauf ist eben nochmal dieses Schloss. Und man hat hier eine echt einzigartige Sicht. Wir waren auch nochmal eben ganz oben. Man kann bis Berlin gucken, wobei Potsdam ja viel schöner aus und man kann es ja auch wunderbar überblicken. Das Ganze wurde ja nach Vorbildern der italienischen Renaissance erbaut und ich lege Ihnen wirklich ans Herz, nehmen Sie sich ein Thermoskännchen mit Espresso, eine gute Begleitung und gehen Sie mal hier hoch. Ich glaube, es ist wirklich ganz fantastisch. Also muss man nicht nach Italien, geht auch hier.
Nee, überhaupt nicht.
Katharina, Sie sind so ein bisschen Potsdamerin. Ist das eine gute Formulierung?
Ja, das ist eine richtige Formulierung. Ein bisschen Potsdamerin, vielleicht wird es auch irgendwann mal ein bisschen mehr. Ich verbringe im Moment doch mehr Zeit hier als in der Vergangenheit und ich bin sehr, sehr gern hier, muss ich gestehen.
Was ist Potsdam für Sie? Wann kommen Sie ins Schwärmen? Sie haben es ja eben schon so ein bisschen angedeutet.
Ja, so wie es wahrscheinlich vielen jetzt geht. Man merkt natürlich, wie wichtig die Natur für einen ist. Und natürlich mit dem diesjährigen Frühling, der uns doch alle mit der Corona-Krise doch sehr geschockt hat und auch ein bisschen uns in Schockstarre versetzt hat, ist es natürlich schöner, wenn man dann die Möglichkeit hat, in die Natur zu gehen und doch noch wieder ein bisschen mehr auf seine Gesundheit zu achten, ein bisschen mehr für seine Gesundheit zu tun. Und das Schöne ist natürlich die Natur hier drumherum, die vielen Parks, die Gärten. Es ist ja ein einziges Weltkulturerbe, in dem man sich hier befindet. Und deswegen glaube ich einfach, die Lebensqualität ist so gut. Ich will nur nicht zu viel werben.
Nicht, dass es zu voll wird.
Genau, dann kommen zu viele Menschen nach Potsdam und genießen. Die sollen mal schön in der Großstadt bleiben.
Was für ein komisches Potsdam ist das hier.
Lassen Sie uns nicht so sehr von Potsdam schwärmen, sonst folgen uns so viele.
Das ist ein ganz normaler Ort, wie jeder andere auch. Welcher Weg hatten Sie hergeführt?
Ja, tatsächlich, dass ich doch ein bisschen geguckt habe, wo, um Gottes Willen, ich will nicht sagen, wo will ich mein Lebensamt verbringen, das klingt furchtbar.
Sie kriegen gleich noch den Preis für Ihr Lebenswerk, habe ich schon vorbereitet.
Nee, ich bin ja von Natur aus schon viel in Brandenburg, also ich bin ja auch privat verbringe ich sehr viel Zeit in Brandenburg. Eher so die nördliche Gegend und die Schorfheide, da habe ich schon sehr oft meine Sommer verbracht und bin tatsächlich ein großer Fan von Brandenburg geworden, von unserer ganzen Umgebung. Wir haben so viel Wasser und so viele Möglichkeiten und natürlich, ich bin jemand, der reist viel. Ich habe in der Vergangenheit sehr viel im Flieger gesessen, viel in Hotels, in Bussen, in Taxis, also irgendwie immer in den Großstädten unterwegs. Und wenn man dann so ein bisschen ruhiger wird, merkt man erstmal, wie viel wichtiger es dann auch ist, dass man einfach aus der Haustür fallen kann, in den Park gehen kann, spazieren gehen kann. Noch schöner wäre es, wenn ich es dann auch mal nutzen würde und lesen würde, vielleicht ja. Sich mal irgendwo auf eine Bank setzen und lesen Bänke, und genießen. Ja. Das kommt sicherlich auch noch, also immer nur in kleinen Tippelschritten werde ich mich dem annehmen, aber ich habe natürlich jetzt auch beruflich mehr in Potsdam zu tun.
Reden wir noch drüber, genau.
Und deswegen verbringe ich natürlich jetzt auch mehr Zeit in Potsdam.
Sie sind ja in Brandenburg, genau, in Falkensee geboren, haben aber lange...
Nee, in Staaken.
Aber ist das nicht ein Teil
Sie, Sie
von...
Sie dürfen nicht auf Wikipedia gucken. Mist. Wikipedia ändert sich ständig und auch
Wer
Wikipedia
hat, denn das da
hat nicht recht. Ich weiß nicht, ich bin auch immer mal wieder dort am Ändern in Wikipedia. Da kommen immer wieder mal Nachrichten hoch, die einfach so nicht stimmen.
Muss man dranbleiben. Ne?
Und ich bin tatsächlich in Staaken geboren und wenn das so in der Geburtsurkunde steht, dann ist es natürlich Staaken. Es ist und bleibt Staaken. Es war dann zwischenzeitlich, stand dann mal Oststaaken oder Weststaaken. Als dann die Mauer gefallen ist. Aber Staaken ist halt Staaken. Klar, es war damals direkt an der Grenze. Das hing aber tatsächlich damit zusammen, dass ich Familie hatte in Falkensee. Und meine Mutti sehr viele Jahre in Falkensee, Finkenkrug verbracht hat. Lustigerweise, Sie werden es kaum glauben, ich bin jetzt erst vor 14 Tagen, führte mich mein Navi wegen eines Staus über Falkensee. Denke ich, das darf doch wohl nicht wahr sein. Und die... Ja, genau. Und dann dachte ich, ich polter mal über die Finkenkruger Straße. Das war ja früher auch noch so eine richtige Pflasterstraße. Da bin ich mit meinem Cousin mit dem Fahrrad langgefahren und bin sozusagen gestürzt und habe mir das Fußgelenk ein bisschen angestaucht. Ich komme vom Hundertstel ins Tausendste. Sie sehen, ich komme eigentlich aus der Gegend.
Über Ihr Fußgelenk
ich komme sozusagen,
reden. Okay.
Ich komm sozusagen zurück in meine Vergangenheit, in meine Kindheit.
Ja, gerne.
Und
ja. Okay, meine Frage ist, die ich noch stellen wollte in dem Zusammenhang, Sie haben ja lange in Sachsen gelebt, würden Sie sagen, dass das hier auch so ein bisschen Heimat ist?
Ich glaube, Heimat ist einfach da, wo man sich wohlfühlt, wo man die Menschen hat, um sich herum hat, die man gern hat und wo man einfach schöne Erinnerungen hat. Ich glaube, dass das Potsdam und Umgebung wird wahrscheinlich so ein bisschen Heimat mehr und mehr für mich werden. Vorausgesetzt, es kommen genügend Leute und machen Sport bei mir. Sonst gebe ich auf. Und dadurch ist natürlich alles immer so ein bisschen Heimat. Ich hatte auch ein bisschen Heimat, als ich in Amerika war. Ich habe viele Jahre in Amerika gelebt und dann nimmt man immer ein bisschen Heimat mit. Man nimmt die Erinnerungen mit, man hat immer so ein paar Bilder bei sich, ein paar Bücher. Und ich glaube, wir Weltenbummler, die einfach viel unterwegs sind, muss dir einfach Heimat im Herzen behalten und immer offen genug sein, ein Stück neue Heimat zu finden, da wo man gerade fremd ist, wo man neu ist, wo man Zeit verbringt, wo man neue Freunde findet. Aber natürlich ist immer da, wo man aufgewachsen ist, wo man viel Zeit verbracht hat, wo man die prägendsten Erinnerungen sammelt. Und das ist natürlich meine Zeit damals in Grand-Morgstadt noch, wie man so schön sagt. Die Stadt mit den drei O's, jetzt natürlich wieder in Chemnitz umbenannt. Aber das war meine prägendste Zeit. Da habe ich 22 Jahre gelebt. Ich bin ja tatsächlich nur in Staaken zur Welt gekommen. Das Licht der Welt erblickt. Wahrscheinlich habe ich noch meine Glotzäugelchen lange genug zugehabt und bin dann ja sofort auch wieder zurück nach Karl-Marx-Stadt. Und das ist natürlich schon die Heimat meiner Kindheit, meines Aufwachsens. Da habe ich den Grundstein gelegt für mein heutiges Leben, für meine Karriere, für sicherlich die Menschen haben mich geprägt, die damals mich sozusagen unter die Fittiche genommen haben. Und jetzt ist auch ein Stück Heimat. Natürlich ist es Brandenburg, wird es jetzt auch mehr und mehr Potsdam, ist es auch Berlin, ist es Amerika. Also ich glaube tatsächlich, man hat immer irgendwo so ein Zipfelchen Heimat.
Mhm. Mhm. Wie ist denn das mit den Menschen? Haben Sie da einen Unterschied feststellen können? Sie sind in Sachsen tatsächlich ein bisschen freundlicher, wie man das immer sagt, als die Brandenburger? Kann man das irgendwie raus?
Also das immer, kann, wenn ich mal so, dann nicht sagen. Kann man nicht sagen, ne? Ja, also natürlich sagt man den Sachsen ja auch sehr, sehr viel Gastfreundlichkeit nach. Ich muss gestehen, ich bekomme eigentlich überall, egal wo ich hingehe, spüre ich sehr viel Gastfreundlichkeit. Vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass Menschen sich dann freuen, wenn sie mich sehen und dass sie dann vielleicht besonders freundlich sind. Ich bin allerdings auch ein freundlicher Mensch. Ich gehe immer fröhlich auf Leute zu. Viele erschrecken sicherlich auch manchmal, wenn ich einfach fremde Menschen anquatsche, wenn ich dann ja auch hier mal laufen gehe. Man grüßt sich freundlich. Also man merkt schon, jetzt ist allerdings auch Sommer. Die Leute sind insgesamt viel besser drauf. Also ich glaube, da ist überall ein Unterschied. Wenn das Wetter halt grumpelig ist, dann sind die Menschen grumpelig. Ja, und wenn das Wetter schön ist, ich meine, was war das schönste Beispiel für uns, auch für Deutschland, als wir dieses neue Image bekommen haben während der Fußball-Weltmeisterschaft, ja, in Deutschland. Als plötzlich die Leute, ja, gemerkt haben, also gerade die aus der ganzen Welt gekommen sind, was wir doch für ein gastfreundliches Land sind, was für gastfreundliche Menschen, dass auch wir Humor haben. Wir können auch über uns selber lachen, was man uns vielleicht nicht immer zutraut. Aber das hängt sicherlich auch immer damit zusammen, dass wenn die Sonne scheint, dann sind die Leute einfach auch besser drauf.
So wie heute, Sonne scheint. Bei mir heute in der Sendung ein Weltstar, der auch gerne Musik hört, und wir teilen jetzt mal ein Stückchen der Musikvorlieben mit den Hörern. Wir starten mit Katrina, nicht mit Katharina, sondern mit Katrina and the Waves. Walking on Sunshine, ne? Das ist ein bisschen Ihr Lebensmotto?
Ja, ist es so ein bisschen. Als Sie mich gefragt haben, was soll ich denn für Titel raussuchen, dachte ich, ah Mensch, das ist echt ein toller Titel. Der beschreibt das so ein bisschen, dass ich vielleicht das Glück hatte und auch ja doch das Quäntchen Glück, dass immer so ein bisschen mehr Sonne in meinem Leben scheint, wie das vielleicht bei anderen der Fall ist. Und ich bin eh jemand, ich sehe in allem immer was Positives. Egal, wenn was passiert, nehmen wir natürlich mal Tod beiseite und diese Art von Tragik und von Schicksal. Aber man trifft ja jeden Tag eine Entscheidung im Leben oder mehrere, und oft sind auch Dinge, die passieren, die einem nicht so richtig passen. Und witzigerweise, aus all dem, was dann vielleicht mal negativ ist, finde ich immer noch was Positives. Also schön. Irgendwie scheint immer die Sonne.
Das hören wir jetzt mal.
Radio Potsdam. Smürek trifft.
Mein Name ist Frank Smürek und bei mir die Eiskönigin, die Eisprinzessin, die mehrfache Weltmeisterin, Europameisterin und Olympiasiegerin und damit auch die erfolgreichste Eiskunstläuferin der Welt.
Dankeschön.
Sie sagen dann immer noch, da gibt es noch eine ganz
frühe. Ja, da gab es dann noch die Sonja Henny, die ist aber in der Zwischenzeit tot, aber sie hatte mehr Titel als ich, aber ich bin total stolz, dass ich tatsächlich das geschafft habe, und das war auch ein Teil meiner Motivation, wirklich. Also, dass ich in dem Sport, dass man nicht nach dem ersten Europameistertitel oder ersten Weltmeistertitel oder nach dem ersten Olympiasieg aufhört und damit sich zufrieden gibt. Natürlich kommt noch die Besonderheit dazu. Wir sind in der DDR aufgewachsen. Da war natürlich die Motivation ganz groß, auch mal reisen zu dürfen. Also, dass man zu einer Wettkampfreise fahren konnte. Natürlich war das keine Urlaubsreise. Man hat jetzt nicht wirklich die Stadt oder das Land genießen können, aber der Fakt an sich, zu wissen, Mensch, ich komme mal nach Frankreich, vielleicht sehe ich mal den Eiffelturm oder ich kann mal nach Amerika fliegen oder nach Japan. Das war natürlich, wenn man 17, 18 ist, eine Riesenmotivation. Und deswegen war klar für mich nach Sarajevo, als ich 18 gewesen bin und zum ersten Mal Olympiasiegerin wurde, ich mache weiter, weil ich wusste, was soll ich jetzt zu Hause bleiben? Und hatte auch das Gefühl, ich kann noch so viel mehr erreichen. Und dann kam natürlich so die Motivation, ja, ich will, jetzt bin ich zweifache Europameisterin, ich möchte dreifache werden, ich möchte vierfache. Also so jedes Jahr hat man sich von Jahr zu Jahr gehangelt, und ich wusste, jetzt will ich es schaffen und einfach die erfolgreichste Eiskunstläuferin aller Zeiten werden, und vor allen Dingen dann mit dem zweiten Olympiasieg. Das hat es ja dann seit Sonja Henny überhaupt nie mehr gegeben, dass man doch zweimal hintereinander Olympiasiegerin wird. Fast hätte es die Yuna Kim geschafft. Ich hätte ihr das von Herzen gegönnt und hätte sie gern in den Club der zweifachen Olympiasieger mit empfangen, aber dann wurde es damals eine russische Eisläuferin auch verdient. Man kann ja nicht sagen, unverdient oder verdient, aber es hätte tatsächlich auch die Yuna Kim eigentlich verdient, dass sie diejenige wird, die es auch schafft, zum zweiten Mal Olympiasiegerin zu werden. Das ist ja schon immer was Besonderes, weil zwischen Olympia liegen immer 4 Jahre. Also bedeutet das für einen Athleten immer noch mal viel mehr, als wenn man jetzt vierfache Weltmeisterin ist, natürlich auch was Besonderes. Aber da hat man die Weltmeisterschaft jedes Jahr.
Gucken wir mal in die aktuelle Zeit. Viele können es zwar nicht mehr hören, aber die letzten Monate waren so außergewöhnlich, dass ich natürlich auch gerne wissen möchte, wie es Ihnen ergangen ist in dieser intensiven Corona-Zeit. Wie war das für Sie?
Ja, das war auch nicht so richtig einfach, muss ich gestehen. Also man war so ein bisschen hin und her gerissen von, Mensch, eigentlich mal nicht so schlecht, dass man uns sagt, bleibt zu Hause, bleibt daheim, nehmt mal irgendwie so eine Ruhephase. Auf der anderen Seite zog sich das dann doch so lange hin, dass man eigentlich ganz unruhig geworden ist und ich natürlich in dem Moment Neuunternehmerin hier in Potsdam mit einem eigenen Sportstudio und natürlich der unternehmerischen Verantwortung war jetzt nicht diejenige, die jetzt ihre CD-Sammlung nochmal neu sortieren konnte oder sich einem neuen Hobby widmen konnte, sondern musste natürlich da versuchen, mein Unternehmen mit den Mitarbeitern durch diese schwierige Zeit zu schaukeln, dass ich natürlich die Mitarbeiter behalten kann, dass sie ihren Beruf, ihren Job nicht verlieren und wir schauen, wie geht es danach weiter, wann geht es weiter und dann war das schon auch eine sehr schwierige Zeit, muss ich gestehen.
Wie ist denn das persönlich? Man muss für Sie jetzt, man musste ja eine Menge lange Zeit zu Hause bleiben. Können Sie gut zu Hause bleiben?
Ja, ich kann eigentlich ganz gut zu Hause bleiben. Nur habe ich sicherlich das Glück, dass meine vier Wände sicherlich ein bisschen nicht ganz so eng stehen, wie das vielleicht bei vielen, vielen und zahllosen Familien der Fall ist, für die das natürlich ganz schwer gewesen sein muss, wenn du dann einfach zu Hause bleiben musst. Dann hatte ich natürlich aufgrund dessen, dass ich mein Büro in Berlin habe, konnte ich natürlich trotzdem fahren, weil man ja zwar zum Teil Homeoffice, aber zum Teil musste ich natürlich auch mal in mein Büro, dann konnte ich schon mal ein bisschen mich hin und her bewegen, was jetzt nicht ganz unwichtig für mich war, weil das fällt mir natürlich ganz schwer, wenn ich jetzt ganz lange irgendwie ruhig sitzen muss, weil ich brauche immer das Gefühl von Bewegung und da gehört bei mir tatsächlich auch immer ein bisschen örtliche Bewegung dazu. Auf der anderen Seite kann ich gerne mich mal wohin setzen, ein Buch lesen, mal auch Löcher in die Luft starren, das geht alles, aber trotzdem, die Corona-Zeit war eine schwere Zeit, um Löcher in die Luft zu starren, weil irgendwie trotzdem so viel Verunsicherung auch da war.
Als alles runtergefahren war, was haben Sie am meisten vermisst?
Naja, am meisten habe ich vermisst natürlich, dass man hat ja jeden Tag einen Grund, warum man aufsteht. Man geht auf Arbeit, man hat ein Ziel, man hat eine Motivation und da ist das für mich ganz schwer. Also entweder du bist im Urlaub, dann bist du im Urlaub, dann weißt du, okay, du schläfst in den Tag hinein, du machst irgendwann entweder im Zimmer Frühstück oder auf der Terrasse und dann liest du ein Buch. Du hast einfach an dem Tag kein Ziel, außer kein Ziel zu haben. Aber wenn du so einen gezwungenen Lockdown hast, weißt du ja, es geht irgendwie weiter. Also es hält ja trotzdem das Leben nicht an. Und das ist mir schon schwer gefallen zu wissen, oh Gott, wir haben seit November, habe ich hier eine neue Unternehmung in Potsdam. Das musste komplett auf null runtergefahren werden. Gleichzeitig ging ja trotzdem alles weiter. Und das ist schon eine sehr unruhige Zeit gewesen. Sicherlich kann man mal für eine Zeit so ein bisschen die Gedanken runterfahren und denken, ah, vielleicht ist das gar nicht mal so schlecht, sich mal wieder so auf die wichtigen Dinge des Lebens besinnen. Auf der anderen Seite ist natürlich für viele Menschen, ist ja trotzdem die ökonomische Situation dann auch nicht so einfach, wenn du nicht weißt, wie wird es weitergehen.
Ich wurde hin und wieder mal so ein bisschen an die Zeit in der DDR erinnert. Ging es Ihnen auch so? Also anstehen an der Kaufhalle, ja. Nach Körben oder Regale, die gar nicht mehr so voll waren, beziehungsweise manchmal richtig leer. Ist so ein bisschen.
Ja, also das habe ich zum Beispiel nie gesehen, dass die ganz leer waren. Ne? Und außerdem,
Eisnudeln, ne?
Ja, das war schon ein bisschen leergeräumt. Aber nun witzigerweise habe ich jetzt nie immer ganz viele Nudeln gekauft. Warum sollte ich jetzt dann plötzlich Nudeln?
Aber ist Nudelzeit.
Plötzlich stehst du am Nudelregal und denkst, okay, dann nimmst du halt ein paar Nudeln mit, wenn hier noch ein paar Nudeln übrig sind. Ne?
Und aber das kenne ich noch von früher.
Nudelreich. Ja, nee, aber das war ja, fand ich dann wieder für uns viel leichter, ne? Aus der ehemaligen DDR kommen. Du wusstest, okay, da stand eine Schlange, dann hat man sich angestellt und wusste ja gar nicht, was es gab, weil meistens gab es ja relativ wenig. So hier, das war ja ein Witz, wenn jemand gesagt hat, die Regale sind leer. Es waren ja, die Regale waren ja voll. Ne? Und für diejenigen, die ja noch ihren gesunden Menschenverstand eingesetzt haben, du wusstest, okay, dann gehe ich lieber alle 3 Tage holen, ein bisschen kleines Sachen. Also ich habe mich schon fast geschämt, wenn ich mal vielleicht plötzlich in der Tiefkultur mal doch 2 Pizzen und 2 andere Gefühle tief...
Unmöglich.
Ne, dachte ich, jetzt fange ich schon an hier zu horten, obwohl mein Korb war überhaupt nicht voll, aber ich habe mich so halb geschämt. Natürlich bei mir, ich werde dann immer erkannt, da habe ich natürlich dann das Risiko, dass die Verkäuferin denkt, oh, jetzt fängt die hier auch an zu horten. Ne? Also musste ich ja eh diszipliniert sein. Aber unser Eins, glaube ich, kann dann schon eher schmunzeln, weil wir kannten das und dann war das eher lächerlich, wenn gesagt wurde, die Regale sind leer, weil dann habe ich gedacht, na Leute, ihr habt echt noch keine leeren Regale gekannt. Ne?
Ja, das stimmt wohl. Wenn sich nach der Krise was ändern würde, was sollte das Ihrer Meinung nach sein? Haben wir die Chance überhaupt noch und wenn ja, was könnte man ändern?
Also ich fände es schon schön, wenn uns die Krise doch zum langfristigen Nachdenken anregt. Man hat natürlich jetzt schon wieder so ein bisschen das Gefühl, wir kommen so langsam auf den alten Stand zurück. Also der Stau in der Stadt ist dasselbe.
Fühlt sich normal wieder an. Ne?
Oft die Aggression auch wieder. Ne? Viele Menschen sind vielleicht jetzt auch noch mal so ein bisschen anders drauf als vorher. Auf der anderen Seite, wenn du um den See läufst, die Leute, die grüßen einander, das ist auch wieder ganz schön. Also ich hoffe schon, dass wir alle noch mal anfangen, einen neuen Weg zu gehen, weil diese Form von Turbo-Kapitalismus, will ich mal so ausdrücken, den können wir eigentlich nicht so fortsetzen mit dieser Form von Konsumgütern, mit dieser Vielfältigkeit auch vielleicht an Konsumgütern und selbst auch, und da muss ich sagen, auch in einem Supermarkt muss es so reichhaltig sein, muss es von allem so viel geben. Vielleicht kann man wirklich mal ein bisschen sortieren, was ist tatsächlich überflüssig. Was ist dadurch nicht gut für die Natur? Also wenn ich schon an viele Deko, an Wegwerf-Deko-Artikel denke, natürlich hängt da auch wieder ein wirtschaftlicher Faktor dran. Also deswegen müssen ganz viele kluge Köpfe und vernünftige Menschen zusammenkommen, die sich sagen, wir müssen eine andere Form von Konsum finden. Das Konsumverhalten der Menschen wird sich ändern, das hat sich wahrscheinlich schon geändert. Dementsprechend muss da wiederum was Neues gefunden werden. Trotzdem brauchen wir ja Arbeitsplätze. Die Menschen müssen ja von was leben. Sie wollen arbeiten gehen. Sie brauchen das Geld zum Lebensunterhalt. Also muss es da insgesamt eine neue Form von, ja, wie der Lebensunterhalt ist, wie wir unser Leben gestalten.
Dass man es vielleicht nicht nur abhängig macht von der wirtschaftlichen Kraft, ne? Immer mehr, immer weiter, sondern dass man vielleicht auch andere Wertmaßstäbe findet.
Absolut, absolut.
Sie haben 2005 die Katharina-Witt-Stiftung gegründet. Sie kümmern sich um Kinder in Katastrophengebieten, auch mit Einschränkungen, haben unzählige, also die Kinder mit ihren Einschränkungen haben unzählige Projekte ins Leben gerufen. Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie an die letzten Monate unter dem Zeichen der Corona-Zeit denken, gerade wenn es um Kinder geht?
Ja, für Kinder war das natürlich zum einen sicherlich total kompliziert, weil ihnen die Struktur gefehlt hat, was da heißt, regelmäßig in die Schule gehen, sich mit ihren Kameraden zu treffen. Auf der anderen Seite war es vielleicht auch ein bisschen Abenteuer, je nachdem, wo die Kinder ihre Zeit verbracht haben. Da natürlich auch nochmal, da ist natürlich das soziale Gefüge, hat sicherlich hier den großen Unterschied gemacht. Und da wird man sicherlich auch in Zukunft nochmal mehr drauf achten müssen, wie schaffen wir es, dass es da nicht so große Unterschiede gibt. Ich wiederum natürlich, ich habe 2005 meine Stiftung gegründet für Kinder mit körperlicher Behinderung. Da merken wir natürlich, dass viele Projekte, die eingereicht worden sind, die wurden auch erstmal auf Eis gelegt. Gerade was Sportprojekte sind, dass Kinder irgendwo in Ferienlager zusammenkommen wollten mit anderen Kindern mit körperlicher Behinderung. Das ist auch ganz wichtig, dass sie sich gemeinsam treffen, dass sich die Familien treffen, was meine Stiftung wiederum finanzieren kann, um gemeinsame Erlebnisse zu schaffen. Und ich bin schon auch sehr stolz auf die Arbeit dieser Stiftung. Wir haben mittlerweile 700 Projekte, die weltweit finanziert werden, gerade was Sportförderung betrifft, was ja Katastrophenhilfe oder medizinische Unterstützung, aber vor allen Dingen viele, viele Projekte in Deutschland mit Sportförderung, weil wir einfach merken, wie wichtig das ist für Kinder mit körperlicher Behinderung, wenn sie entweder durch die Hilfe eines Rollstuhls dadurch dann am Rollstuhlsport teilnehmen können, wenn sie durch die Unterstützung, durch den Sport merken, dass sie ihr Selbstbewusstsein stärken können, was daher kommt, dass sie einfach selbstständiger ihr Leben bestreiten können. Und das Wichtigste ist ja wirklich das langfristige Ziel für diese Kinder, dass sie auch wirklich mal alleine ihr Leben mit ihrer körperlichen Behinderung meistern können, weil das ist das wirklich das Wichtigste.
Auf alle Fälle, wir haben ja jetzt eine Menge über Gesellschaftssysteme geredet, hat auch noch ein ganz anderes System zurzeit einen großen Auftritt, nämlich das Immunsystem. Wenn es stark ist, sind wir es auch. Und warum ich mit meinem Gast auch darüber sprechen möchte, hören Sie nach der nächsten Musik. Die ausgesucht ist von Katharina Witt. Jetzt gibt es Adel Tawil, der war auch selbst bei Radio Potsdam schon zu Gast mit Tümappe.
Genau, und das ist ein so schöner Song, man kriegt so gute Laune und es ist so ein richtig schöner, perfekter Sommersong. Deswegen habe ich ihn mir ausgesucht.
Radio Potsdam, Smürek trifft.
Katharina Witt ist bei mir zu Gast auf Radio Potsdam. Hören Sie den Frühstückstalk und ein paar Schwalben, die hier gerade rumfliegen, wie jeden letzten Sonntag im Monat.
Haben Sie diese Geräusche, die Schwalben?
Ich glaube ja, also ja. Wenn ich das hier so sehe, da.
Da, ja, genau, okay.
Ich begrüße immer die Schwalben, genau, und auch die Gäste, die in Potsdam.
Die macht kleine Schwalbe.
Die in Potsdam was bewegen. Und wir reden heute auch über das Immunsystem und natürlich über Fitness im Allgemeinen. Sie beschäftigen sich ja schon wirklich lange damit, haben viel über Gesundheit und Fitness geschrieben und gesagt, wann fühlen Sie sich selbst eigentlich fit?
Ja, ich fühle mich schon fit. Also das auf alle Fälle. Zumindest bekomme ich auch immer sehr viele Komplimente, die sagen, Mensch, also für Ihr Alter sehen Sie noch ganz gut aus. Da bin ich mir immer nicht ganz sicher. Es ist ein Kompliment, wenn immer gesagt wird, für Ihr Alter. Weil ich selber vergesse das natürlich immer irgendwie. Ne? Also ich denke da nicht dran. Ich merke einfach nur, dass ich doch auch bewusst doch lebe. Also was auch meine Ernährung betrifft, was mein Versuch regelmäßig zu trainieren betrifft. Und das hängt sicherlich auch mit meiner ganzen sportlichen Karriere zusammen, dass man einfach so ein bisschen ein gesünderes Bewusstsein hat. Nichtsdestotrotz genieße ich das Leben. Also ich esse auch ungesunde Dinge, weiß aber natürlich alles in Maßen. Also es ist ja auch irgendwie alles erlaubt. Aber man sollte schon eine bewusste Entscheidung treffen und versuchen, ein gesünderes Leben zu führen.
Gibt es sowas wie einen Basistipp, den Sie mitgeben können? Also wenn man das und das macht, dann ist man eigentlich immer auf einem guten Weg. Also ich habe so einen von Paracelsus, alles in Maßen ist irgendwie gut.
Ja, absolut, alles in Maßen ist absolut richtig. Aber natürlich gerade in der heutigen Zeit merkt man umso mehr, wie wichtig es ist, wirklich ein gutes Immunsystem zu haben, gesund zu sein. Und dazu gehört einfach dazu, dass man regelmäßig trainiert, dass man 2 bis 3 Mal in der Woche wirklich zu einem bewussten Training geht und seine Muskeln trainiert. Was wir ja leider alle vergessen, mit 25 Jahren ist unser körperlicher Aufbau einfach beendet und da beginnt schon der Abbau. Also man vergisst die Dinge.
Mit 25?
Ja, mit 25 fängt an, der Körper zu 1%, dass der Muskel schwächer wird und kürzer wird. Und das ab dem 25. Lebensjahr. Also heißt es da umso mehr, dass man dem entgegenwirken muss, damit die Beweglichkeit nicht weggeht. Ansonsten wird die halt weniger, wenn der Muskel kürzer wird und schwächer wird, ist das schlecht für natürlich die Gelenke. Es ist mehr Druck auf den Gelenken. Die verkürzen, damit ist unsere Beweglichkeit weg. Und das ist schon am Ende vielleicht, ist es auch deshalb der Wunsch gewesen von mir, dass ich eigentlich im November dann hier ein Sportstudio eröffnet habe, weil tatsächlich ich wusste auch, ich muss jetzt bewusst was tun. Und es reicht dann nicht, einfach nur joggen zu gehen oder um den See spazieren zu gehen oder mal zu Hause so ein paar Bauch-Muskel-Po-Übungen zu machen. Es ist schon wichtig, dass der Muskel aktiv und effektiv trainiert wird. Und das geht nur mit Gegengewicht. Und deswegen habe ich dieses Sportstudio im Grunde genommen gegründet, weil ich selber irgendwo Sport machen wollte. Ich hatte nirgends was gefunden, wo ich mich sportlich zu Hause gefühlt habe. Und der Gag an allem ist aber, wenn ich in das Sportstudio gehe, dann mache ich eher administrative Dinge, muss mich um das Studio kümmern, aber weniger Sport. Deswegen habe ich jetzt auch wieder Disziplin lernen müssen und mir gesagt, okay, du musst dir die Zeit nehmen, du musst zu einer bestimmten Zeit dahin und musst auch wirklich dein Training absolvieren.
Erlauben Sie sich Laster? Also irgendwie sowas, wo Sie sagen, also das mache ich jetzt, egal, ob das gut ist oder nicht.
Ja, was ist ein Laster, ne? Also
da gibt's viel.
Für die einen das eine, für den anderen das andere, ne? Na klar, ja, ich esse gern auch was Süßes und dann merke ich gerade, und das war auch so ein bisschen die Corona-Zeit, muss ich gestehen. Also ich habe bestimmt so ein bisschen so Corona-Frust.
Nichts zu sehen.
Speck angesetzt gehabt. Naja, doch, also man merkt schon, dass bei Frust man schneller mal zu Süßigkeiten greift, weil das ist natürlich so ein Comfort-Food, wie man so schön sagt, was einen dann erstmal beruhigt. Und das ist der Zucker und das ist natürlich schlecht. Und jetzt ist irgendwie eine gute Zeit, um sich dem bewusst zu sein, wieder einer gesunden Ernährung zu widmen, einem regelmäßigen Trainingsprogramm, um auch sein Immunsystem tatsächlich zu stärken, weil eigentlich erst mit dem gesunden Immunsystem können wir stärkere Abwehrkräfte bilden. Wir können ein gesünderes Leben führen. Und im Grunde genommen jetzt auch diesen ganzen Widrigkeiten, die ja weiterhin da sind, mit auch der Corona-Situation, dass man dem die Stirn bieten kann.
Wir reden jetzt nochmal konkreter über das Fitnessstudio. Sie haben es ja gerade schon erwähnt. Kurvenstar heißt es.
Ja.
In der Schiffbauergasse ist es. In Potsdam im November haben Sie es eröffnet. Was ist das Besondere und wer fühlt sich dort wohl?
Also es ist tatsächlich für Männer und für Frauen, weil viele ja denken, Kurvenstar, es geht nur um die Kurven und dass man die verlieren will. Aber der Name ist eigentlich entstanden natürlich durch die Kurven auch auf dem Eis und weil ich ein Sportstudio ins Leben rufen wollte, so ein bisschen 40 aufwärts. Das heißt gerade auch wir Frauen, aber auch wir Männer, ne, wir sind nicht mehr ganz so drahtig, nicht mehr ganz so dünn und haben so unsere Kurven, mit denen man sich auch wohlfühlen sollte. Es geht ja auch nicht darum, dass man unbedingt abnehmen will, sondern es geht darum, sich in seinem Körper wohlzufühlen. Aber es geht auch um die Kurven deines Lebens. Also sei der Star deiner eigenen Lebenskurve. Und unsere Lebenskurven haben Höhen und Tiefen. Und die kann man eigentlich am besten überwinden, wenn man gesund ist, wenn man fit ist. Also das merke ich auch. Mir hilft das ganz besonders, auch wenn ich wirklich nervlichen Stress habe, wenn mir was wirklich zusetzt, hilft es mir rauszugehen, Jogging zu gehen, Walken zu gehen oder halt ins Sportstudio ein aktives Programm durchzuführen und schon geht es mir wirklich besser danach. Und das war so mein Wunsch und deswegen bin ich auch, dadurch, dass ich hier Zeit in Potsdam verbracht habe, plötzlich hat es sich dann auch die Schiffbauergasse angeboten, wo dieses wunderbare Haus steht von Dr. Knabe, was dann witzigerweise ja auch wie ein Schiffsbug aussieht und wir da unten mit Kurvenstar. Also es passte irgendwie, es passte der Name, es passte das Konzept. Er ist auch ganz froh, dass wir mit dem Sportstudio da unten sind. Er kommt regelmäßig vorbei. Ab und zu muss ich ihn auch mit dem Lasso einfangen und sagen, Stefan, du musst auch wieder regelmäßig dein Training machen. Aber all diejenigen, die zu uns kommen, die sagen, die haben schon eine große Veränderung auch in ihrem Leben festgestellt. Corona hat uns natürlich auch total zugesetzt. Wir mussten komplett schließen. Und das war natürlich auch für uns eine ziemlich auch emotional harte Zeit, weil wir auch als junges Team erst im November zusammengekommen sind. Man muss sich ja auch erstmal finden und mit großen Zielen, mit großen Erwartungen, großer Empathie sind wir gemeinsam als das Projekt rangegangen und plötzlich kam da so ein komplett Lockdown, den wir natürlich auch irgendwie verstanden haben, aber da auch wie gesagt, umso mehr, umso länger das dauerte, umso mehr hat man auch das Bewusstsein gehabt, wie wichtig der Sport ist. Also uns hat eigentlich auch die Zeit nochmal gezeigt, dass die Gesundheit unser wichtigstes Gut ist und dass das eine ganz bewusste Entscheidung sein muss und eigentlich die größte Investition, die wir machen können, ist in unsere Gesundheit. Und da gehört einfach dazu, bewusst sich zu entscheiden, ich mache Sport. Und den Sport, egal wo, muss jetzt nicht in meinem, doch bitte, natürlich bei uns im Star sein. Aber natürlich gibt es viele Fitnessstudios. Und es sind ja Millionen Menschen, die sich tatsächlich in Fitnessstudios und in Sportstudios und Gesundheitsstudios angemeldet haben. Und für die war es wirklich auch eine schwere Zeit, in der Zeit einfach Übungen, ich sag mal in Anführungsstrichen, zu Hause zu machen. Viele Menschen wollen eine Anleitung haben, wollen, dass ein Trainer da ist, dass er ihnen zeigt, wie die Übungen richtig ausgeführt werden. Ich fand wirklich am schönsten, als wir wirklich eine 70-jährige Dame hatten, die steht vor mir und sagt, wissen Sie, Frau Witt, ich komme jetzt zu Ihnen regelmäßig, ich habe mich jetzt bei Ihnen angemeldet, ich habe vorher nie Sport gemacht, hat mich nie interessiert, aber ich finde das so gut und es tut mir so gut. Ich habe jetzt beschlossen, ich werde gesund alt. Und das fand ich, das war so eine schöne Aussage, dachte ich, Mensch, ja, genau so ist die richtige Einstellung.
Dafür lohnt sich das, ne? So ein Studio auch zu machen. Wir kommen nochmal zum Immunsystem, das ja in diesen Zeiten so unheimlich gefragt ist gerade jetzt. Ja. Sagen ja immer alle, ein starkes Immunsystem ist besonders wichtig. Sie kümmern sich darum, haben so ein besonderes Programm aufgesetzt,
ja,
mit dem man stärken kann.
Ja, wir haben ein besonderes Programm aufgelegt, und zwar unseren 28-Tage-Immun-Booster-Programm, wo wir erstmal unseren Mitgliedern, die ja nur 9 Wochen nicht zum Training kommen konnten, dass wir ihnen da nochmal eine besondere Motivation mitgeben, diese 28 Tage mal ganz konzentriert zu trainieren, dass sie extra betreute Trainingseinheiten bekommen, dass sie eine Wissensvermittlung bekommen. Wir bieten Vorträge an, die sich die Mitglieder anhören können, um auch noch mal selber nochmal neu sich zu erinnern, wie wichtig tatsächlich regelmäßiges Training ist, wie wichtig die Ernährung ist, dass man auf gesunde Ernährung achtet, dass man auch die Regeneration, dass man sich auch mal sagt, Mensch, ich muss mir mal die Zeit nehmen, ein Buch zu lesen oder einfach nur spazieren zu gehen oder Vitamin D aufzutanken, dass man in der Sonne das Vitamin D auftankt oder das auch nochmal zusätzlich zu sich nimmt, bis hin sich auch mal dieser Motivation bewusst wird, jetzt mal ganz bewusst was für mich und meinen Körper zu tun und in diesen 28 Tagen so einen richtigen Immunbooster zu bekommen, weil wir wissen alle, der Herbst kommt und natürlich werden wir das Programm länger auch anbieten und natürlich auch für Menschen, die jetzt sagen, also jetzt habe ich es begriffen, ja, die Gesundheit ist das Wichtigste. Und je besser ich dort gesundheitlich aufgestellt bin, umso immuner bin ich, um allem die Stirn zu bieten.
Gut fürs Immunsystem ist auch Musik und mit der geht's weiter und zwar geht jetzt der Himmel auf.
Für die Glückshormone.
Mit der Gruppe Silbermond aus Bautzen, ausgesucht von Katharina Witt. In dem Titel geht's um Glück und in dem Video werden viele Menschen nach dem Glück gefragt, mache ich jetzt auch. Was ist Glück für Katharina Witt?
Glück ist auch jetzt gerade hier den Moment, den wir haben. Wir arbeiten eigentlich, wir führen ein Interview, aber wir sitzen an einem wunderschönen Ort, der Pfingstberg, mit einem superschönen Blick. Die Vögel, wie ich gelernt habe, die Schwalben, die zwitschern.
Rufen.
Irgendjemand wird sich jetzt melden. Irgendein Ornithologe wird uns sicherlich jetzt was zum Besten geben. Aber ich finde, wir haben gerade einen ganz schönen, glücklichen Moment auch hier.
Finde ich auch. Und jetzt Himmel auf.
Radio Potsdam. Smürek trifft.
Eine der bekanntesten Gesichter Ostdeutschlands ist heute in meiner Sendung und darüber freue ich mich. Katharina Witt ist bei Smürek trifft. Hallo zurück.
Hallo zurück.
Wir feiern dieses Jahr 30 Jahre.
Man ist und bleibt Ostdeutsch, ne?
Ja, aber ich sage es deswegen, auch weil wir ja 30 Jahre deutsche Einheit haben. 30 Jahre deutsche Einheit, darum die Frage. Sie persönlich kriegen ja eben als Ostdeutsche sehr viel Aufmerksamkeit, aber dennoch findet Ostdeutschland in der gesamtdeutschen Wahrnehmung nicht so richtig statt. Ärgert Sie das?
Naja, wir hatten gerade das Thema im letzten November natürlich, was wir sehr ausführlich gesprochen haben, weil da war 30 Jahre Mauerfall. Jetzt im November kommt auf uns zu 30 Jahre Wiedervereinigung. Das ist natürlich eine Zeit, wo doch sehr viel aufgearbeitet wird. Und ich finde, in den letzten, gerade um 30 Jahre Mauerfall, ist auch nochmal medial sehr, sehr viel thematisiert worden. Auch ich habe mich natürlich da sehr gründlich dazu geäußert. Ich finde es mittlerweile, dass man immer noch als Ostdeutsch bezeichnet wird, obwohl man in der ganzen Welt unterwegs war und man sich da auch zum Glück in die Geschichtsbücher einschreiben lassen konnte durch die sportlichen Erfolge. Ich kann darüber schmunzeln natürlich, ansonsten ist es auch immer Quatsch mit diesem Westdeutsch und Ostdeutsch, dann müsste man ja auch Norddeutsch und Süddeutsch mit einbinden. Aber irgendwie ist das natürlich unsere Vergangenheit und wir sind davon geprägt. Und für mich ist trotzdem da auch eine große Dankbarkeit damit verbunden, weil ich natürlich in der damaligen DDR meinen Sport ausleben konnte. Ich hatte das Glück, tatsächlich gefördert zu werden durch das Sportsystem, durch meine Eltern, durch meine Trainer, durch meine Lehrer. Aber das ist natürlich mein Lebensweg. Es gibt viele, viele Millionen. Wir hatten 17 Millionen oder 18 Millionen. Jeder hatte seinen eigenen Lebensweg, ist selber geprägt worden und hat seine eigene Geschichte. Und das finde ich eigentlich am allerwichtigsten, auch jedem seine eigene Geschichte zu lassen und nicht der eine über den anderen zu urteilen, zu verurteilen, zu beurteilen. Ich würde mir allgemein wünschen, und das haben wir auch in der heutigen Zeit, in der wir leben, wo die Welt ja sowieso aus den Fugen geraten ist, viele Menschen, 80 Millionen Menschen haben ihre Heimat verloren. 80 Millionen Menschen sind zurzeit auf der Flucht. Wir hatten gerade den Weltflüchtlingstag. Und ich rede jetzt nicht davon, die Menschen, die zu uns kommen und Hilfe suchen, sondern man muss sich das mal vorstellen. 80 Millionen Menschen haben ihre Heimat verloren, haben ihr Zuhause verloren. Da muss man doch was dagegen tun, egal wie. Man muss helfen, ob das jetzt vor Ort ist oder ob man Menschen, die zu uns kommen, dass man ihnen hilft. Und ich glaube, das ist halt etwas, was wir alle weiterhin, wenn man so im Kleinen mit den Menschen redet, alle haben ein offenes Herz, sind gastfreundlich, die Menschen werden mit offenen Armen auch oft empfangen. Wir reisen selber gern in andere Länder, lernen andere Kulturen kennen Und ich glaube, das Wichtigste ist immer wieder, dass man immer nicht nur sich selber sieht, sondern immer mit offenen Augen, offenen Ohren durch die Welt geht und sich immer das persönliche Schicksal eines jeden anschaut und versucht, Verständnis für denjenigen zu empfinden.
Okay, kommen wir noch einmal, weil ja 30 Jahre Deutsche Einheit, noch einmal zu Ost-West. Gibt es irgendwas, wo Sie sagen, das könnten die Ostdeutschen tun, damit wir ein bisschen mehr in die Wahrnehmung kommen? Immerhin haben Sie es uns ja auch vorgemacht.
Ja, nee, das haben ganz viele vorgemacht. Ne? Ich habe sicherlich das Glück, dass ich durch den Sport und sicherlich in meiner Zeit, das sagt man ja auch so ein bisschen, ich war so auch als Eisläuferin Ende der 80er Jahre so übergreifend. Ost und West hat mir die Daumen gedrückt. Das ist zumindest das, was mir dann heute viele sagen. Natürlich aus dem Osten, dass sie alle sagen, oh, wir haben dann am Fernseher gehangen, gerade bei uns in Karl-Marx-Stadt damals, das Fritz-Heckert-Gebiet. Wenn ich das dann gehört habe, kriege ich gleich wieder Gänsehaut, wenn mir die Menschen erzählt haben, da war früh um 3, das ganze Gebiet war hell erleuchtet, weil die aufgestanden sind, die Menschen, haben mir die Daumen gedrückt, haben zugeguckt, haben sich den nächsten Tag gefreut. Und genauso kriege ich das halt von westlicher Seite zugespielt, dass sie gesagt haben, Mensch, auch wir haben dir die Daumen gedrückt und waren Riesenfans. Und ich glaube, das war schon immer so, wie die Musik, wie die Kunst, die Kultur, der Sport. Wir haben immer irgendwie vereint. Wir haben immer die Menschen emotional vereint. Und das würde ich mir natürlich für heute auf allen Gebieten auch weiterhin wünschen. Und ich glaube, gerade wir, die aus dem Osten kommen, also wir müssen uns ja vor nichts verstecken oder wir müssen ja nicht unser Licht unter den Scheffel stellen. Also wir können mit einem unglaublichen Selbstbewusstsein durch die Welt gehen, was wir erstmal gelehrt bekommen haben in der Schule, wie unser Studium gewesen ist, dass wir Werte vermittelt bekommen haben, wo ich manchmal denke, ich bin eigentlich fast ein bisschen dankbar, dass es nicht so viel um Konsumgüter gedreht hat, nicht so viel um materielle Dinge. Und das kriege ich auch von vielen zurückgespielt, die sagen, also wir haben ja ganz viel Kontakt, gerade hier in Potsdam, ne, die aus dem ehemaligen Westen, die auch sagen, Mensch, wir bewundern das eigentlich, euren Familienverbund. Und wo wir merken, dass Eltern, Kinder viel näher beieinander sind, weil vielleicht es tatsächlich so war. Die Eltern haben immer gearbeitet, bei uns haben Frau und Mann gleichzeitig gearbeitet. Das heißt, in der Woche war eh nicht so viel Zeit, also hat man die Wochenende immer zusammen verbracht, wo vielleicht in westlichen Familien eher dann auch mal die Frauen zu Hause waren. Die Kinderbetreuung ist auch Arbeit, auch ein Job, natürlich. Aber dadurch war dann vielleicht auch am Wochenende, sind die Zeiten anders gewesen, weiß ich nicht. Wir haben halt alle irgendwie unser eigenes Leben, jeder hat es für sich gelebt. Aber ich glaube tatsächlich, dass aufgrund dessen, dass die wirtschaftlichen und ökonomischen Zwänge nicht so groß gewesen sind, dass da so der Familienverbund vielleicht enger gewesen ist und wir das auch heute weiter so leben. Und jetzt wächst sowieso eine ganz andere Generation heran. Und ich finde, man soll seine Wurzeln nie verstecken. Man sollte die auch nicht wegignorieren. Man muss aber versuchen, irgendwo einen gemeinsamen Konsens zu finden. Und jeder von allen Seiten die Vorteile, die man hat, mit in die Waagschale werfen und dann gemeinsam das Beste draus machen.
Wenn Sie jetzt am Radio jetzt erst eingeschaltet haben und sagen, Mensch, die Stimme kenne ich doch, ich will es nochmal sagen, mit mir ist Katharina Witt, 6-mal Europameisterin, 4-mal Weltmeisterin, 2-mal Olympiasiegerin, viele Preise, Sportlerin des Jahres, Bambi,
8-mal DDR-Meisterin.
Später ging es weiter als Werbeikone und Fernsehkommentarin, jetzt als Unternehmerin. Welche Auszeichnung bedeutet Ihnen eigentlich am meisten?
Ja, also Unternehmerin war ich ja schon in der vorhergehenden Zeit, ne, mit eigenen Fernsehproduktionen, eigenen Eisshows-Produktionen. Also ich musste mich schon immer irgendwie als Unternehmerin durchwurschteln. Jetzt ist das natürlich eine andere Art von Unternehmertum hier mit einem eigenen Sportstudio in Potsdam, als das in der Vergangenheit der Fall war. Was war jetzt nochmal Ihre Frage?
Die Frage war, welche Auszeichnung Ihnen am meisten bedeutet?
Auszeichnung, ja. Ach, jede einzelne Auszeichnung ist eigentlich was Schönes. Ich meine,
aber irgendeine muss doch die beste
sein. Ja, naja, für einen Athleten ist natürlich die größte Auszeichnung sind die eigenen Medaillen, weil man die ja selber sich erarbeitet hat. Und deswegen ist es eigentlich das, was am meisten für einen bedeutet. Und die schönste Auszeichnung ist tatsächlich, das ist vielleicht ein bisschen klischeehaft, aber wenn Menschen vorbeikommen und sagen, sie sind Riesenfans gewesen und sind damals aufgestanden, haben sich das angeschaut, die Kür von Calgary. Oder wir saßen jetzt hier und eigentlich...
Ja, haben wir passiert heute schon.
Ja, jeder, der hier vorbeigekommen ist, hat mich erkannt, hat nicht uns erkannt, hat mich erkannt.
Kann ich, ist okay.
Im Radio unterwegs.
Ich sitze auch mit dem Rücken hier.
Das wird nicht der Grund gewesen sein. Nee, aber das ist für mich eigentlich die schönste Auszeichnung, dass man merkt, wie sich die Menschen freuen, sich erinnern, dass sie eigentlich mit mir gemeinsam aufgewachsen sind. Und natürlich gibt es Auszeichnungen. Ich habe den Vaterländischen Verdienstorden in Gold.
Auch nicht schlecht.
Anschwange. Also der gehört natürlich auch zu meinem Leben dazu. Den kann ich doch nicht vergessen. Der liegt auch bei mir da. Ne? Und natürlich, ob das jetzt der Bambi ist, ob das die goldene Kamera ist, ob das die goldene Sportpyramide. Ich habe zum Glück überall tatsächlich die Auszeichnungen, die es irgendwie zu vergeben gibt, die habe ich zum Glück bekommen. Auch den Emmy, den amerikanischen, was natürlich auch für mich toll ist, weil ich glaube, es gibt kaum Sportler, die einen Emmy haben. Das ist ja ein großer Fernsehpreis in Amerika. Den haben damals Brian Oser, Brian Bertano und ich für unsere Darstellung als Künstler für den Film Carmen on Ice bekommen. Und das ist natürlich schon eine besondere Auszeichnung. Ansonsten sind das so, die Auszeichnungen sind halt so Auszeichnungen. Das ist für uns Sportler immer schwer zu sagen. Das ist natürlich was Besonderes, dass es nochmal eine Anerkennung ist nach der Karriere. Und jetzt kommen ja sicherlich dann irgendwann die Lebenspreise.
Lebenswerke.
Also, ja, die Lebenswerkspreise. Also von denen hat man eigentlich so ein bisschen Bammel, muss ich gestehen, weil man dann weiß, jetzt geht's bergab. Deswegen sind eigentlich tatsächlich meine schönsten Auszeichnungen sind meine Goldmedaillen, weil ich die mir so erarbeiten konnte. Und wie gesagt, jetzt hier, wie Menschen auf einen zukommen, wie Menschen einen ansprechen und die Anerkennung, die ich für meine sportlichen Leistungen bekomme und auch die Anerkennung sicherlich, wie ich die letzten 30 Jahre als Mensch, als Katharina, als Frau vielleicht auf die Menschen abgestrahlt habe.
Um das alles zu erreichen, war mit Sicherheit sehr viel Disziplin nötig, ne? Und auch ein perfektionistischer Anspruch. Was ist damit heute in der heutigen Zeit eigentlich? Ist es noch da? Sind Sie heute immer noch sehr streng zu sich selbst?
Ja, ich bin schon also streng in der Form, dass ich immer sehr hohe Erwartungen an mich habe und damit auch an meine Umwelt. Und ich glaube, das ist so manchmal so ein Fluch, also diese Disziplin, die man im Sport mitbekommt, gerade wenn man es tatsächlich geschafft hat, für fast ein Jahrzehnt ja auch die Weltspitze der eigenen Sportart so zu dominieren und nicht nur vielleicht ein Jahr, also mal kommen und wieder gehen und man war da und dann macht man das Beste aus dem einmaligen Erfolg. Und das schafft man natürlich nur mit den Dingen, die ich halt durch meine Trainerin, auch durch meine Lehrer oder auch durch meine Eltern, die wirklich große Vorbilder für mich sind, mitbekommen habe, auf den Weg mitbekommen habe. Und manchmal für mich tatsächlich heutzutage fast ein Fluch ist, dass man halt alles, egal was man macht, mit hoher Perfektion, ne? Egal ob wie das Sportstudio ausgestattet ist, das musste halt bis zum letzten Nagel, der muss einfach vom Design her stimmen und die Programme müssen dementsprechend auch ausgearbeitet sein oder wenn ich irgendwo in eine Fernsehsendung gehe, dass auch die Klamotte einfach stimmt. Klar, ich bin jetzt so ein bisschen entspannter mit mir geworden, dass halt auch mal ein bisschen die Figur vielleicht nicht mehr ganz so vorbildlich ist, wie sie mal gewesen ist. Man ist jetzt 54, man weiß, okay, man muss sich mehr erarbeiten, als das vorher vielleicht der Fall gewesen ist, was das Sportliche betrifft, also das Aussehen. Aber da bin ich ein bisschen entspannter geworden. Dann werden halt die Klamotten ein bisschen angepasst. Die sind halt nicht mehr ganz so eng anliegend, wie sie in der Vergangenheit gewesen sind, sondern mal ein bisschen legerer. Und da bin ich schon ein bisschen ein Genussmensch geworden und kann loslassen und kann dann auch mal so einen Abend genießen. Aber die Disziplin an sich für das Leben ist eigentlich geblieben und dass die hohen Anforderungen, die ich an mich habe, dass ich die auch auf mein Umfeld übertrage und das ist manchmal nicht ganz so einfach.
Gehört dann halt dazu. Aber Sie könnten jetzt schon sagen, ich setze mich mal eine Stunde an den See und gucke einfach nur mal Sonne an und die Wolken und mehr nicht.
Ja, na klar, also das mache ich schon. Ich kann mich da hinsetzen und glotze auch einfach mal nur aufs Feld oder in den Himmel und genieße das. Und da bin ich schon jemand, glaube ich, der auch sehr dankbar ist und auch eine gewisse Demut hat. Und ich weiß, ich habe auch tatsächlich viel Glück in meinem Leben gehabt und denke dann manchmal, ja, sicherlich irgendwann kommt das Schicksal auch bei unser einem vorbei. Aber noch muss ich sagen, habe ich doch mehr Glück als alles andere.
Wenn Sie dann so am See sitzen und in die Ferne gucken, könnten Sie über folgende Fragen nachdenken, die Sie jetzt vielleicht schon mal kurz beantworten können. Wir versuchen es mal. In welches Lebensjahr würden Sie sich gerne nochmal zurückversetzen?
Ich glaube 88, 89, 90, diese drei Jahre würde ich gerne nochmal erleben.
Da waren Sie wie alt?
Da war ich dann 22, 23, 24, also gerade 88 nochmal dieser Erfolg mit Calgary, wirklich zur erfolgreichsten Eiskunstläuferin zu werden. Das ist so eine Zeit als Athlet, man ist so fokussiert und so im Tunnel des Erfolgs und dass man einfach dieses Training, diese Entbehrungen, die man ja auch auf sich genommen hat, man verzichtet ja auf ganz viel, um sportlich so gut zu sein und dann geht das so schnell an einem vorbei und man begreift das wirklich erst 10 Jahre später, was man da tatsächlich erreicht wird und auch diesen Stolz, den entwickelt man erst später, ne? Weil in der Zeit, das ist eigentlich so Training, Wettkampf, Training, Wettkampf, Training, Wettkampf. Man ist in einer solchen Mühle und in dieser Mühle immer sich beweisen zu müssen und dass man gewinnen muss und dann hat man verloren. Nein, das lässt man nicht zu, man muss gewinnen. Und deswegen würde ich das gern nochmal mit einem anderen Bewusstsein erleben. Auf der anderen Seite, glaube ich, muss man dieses gewissen Lebenserfahrung darf man gar nicht haben, sonst würde man vielleicht gar nicht sich so freiwillig quälen. Also ich glaube, da hat die Natur auch alles richtig gemacht, dass man in diesem jungen Alter einfach ständig diese eigene Grenze überschreitet, weil wenn man das Bewusstsein hätte, was alles passieren könnte, würde man diesen Mut und diese Naivität nicht haben, die einfach dazu gehört. Und dann dieses 89 und 90, diese Umbruchsphase, das war einfach ein solcher Informationsfluss, der auf einen zugekommen ist, eine solche auch emotionale Turbulenzen, was da gerade passierte. Gleichzeitig drückte man auch ganz viel weg, weil man immer gedacht hat, es muss weitergehen. Das würde ich gern noch mal mit einem anderen Bewusstsein erleben wollen, weil das ist irgendwie alles so an mir vorbeigeflogen. Dass ich da manchmal denke, ich habe auch irgendwo einen Filmriss. Also man hat das alles gar nicht so bewusst wahrgenommen. Also das war bei mir so der Fall, weil ich irgendwie so mitten in der Blüte meines Erfolges auch stand. Und dann brach die Mauer zusammen. Gleichzeitig ist mein ganzes Zuhause weggebrochen. Bei meiner Familie hat sich so viel verändert. Gleichzeitig hatte ich die Chance, aber auch nach Amerika zu gehen. Habe dort nochmal eine völlig neue Karriere angefangen. Aufbauen, natürlich auf dem Erfolg meiner Eiskarriere. Und trotzdem war das so eine Zeit, wo ich auch emotional so hin und her gerissen wurde. Und deswegen würde ich das vielleicht noch mal bewusster erleben wollen.
Schön, schön gesagt, ja, kann ich mir gut vorstellen. Ne? So viel auf Sie eingeströmt, dass das Genießen gar nicht möglich war. Das wirkliche Erleben. Ne? Ja. Nächste kurze Frage, wie wäre ein Mensch, der das Gegenteil von Ihnen ist?
Oh, ein Misanthrop.
Reicht mir. Welche übernatürliche Gabe würden Sie gern besitzen?
Ganz ehrlich, nichts. Weil ich glaube, der Zauber ist, sich vorzustellen, dass man zaubern könnte. Aber wenn man das plötzlich könnte, wäre das, glaube ich, ein bisschen langweilig, weil plötzlich sind die Möglichkeiten so da, die man sich aber dann gar nicht wirklich erarbeitet hat, sondern man zaubert sich irgendwas daher, was man sich wünscht. Und so finde ich das viel schöner, dass mancher Wunsch vielleicht sogar nie in Erfüllung geht. Dafür bleibt dann auch so eine gewisse Illusion und Romantik erhalten.
Die Menschen brauchen auch irgendwie Sehnsüchte, ne? Irgendwie so Sachen, die sie vielleicht nicht erfüllen.
Ja, das ist genau richtig. Ich glaube, so gewisse Sehnsüchte, die bleiben, damit bleibt doch immer so eine Magie und so eine Vorstellung, das ist einfach nicht umsetzbar. Und vielleicht ist das auch mal ganz schön. Also mir gefällt auch mittlerweile dieser Ausdruck, the sky is the limit, gefällt mir nicht, weil das auch wieder sowas zeigt, es muss immer weiter, immer weiter, immer weiter und wir brauchen immer mehr. Und ich finde auch mittlerweile manchmal ist schon ein Erhalt, der Erhalt unserer Natur ist ein Gewinn, der Erhalt unserer Gesundheit ist ein Gewinn.
Der Liebe.
Der Erhalt der Liebe ist ein Gewinn. Also es muss nicht immer noch ein Stück weiter und noch ein Quäntchen drauf und noch eine Schippe drauf. Ich finde auch da ist die Gefahr so groß, dass man auch tatsächlich nie zufrieden ist und immer diese Spirale hat, mehr, mehr, mehr. Und ich glaube, es gehört heutzutage umso mehr Disziplin dazu und umso mehr Bewusstsein zu sagen und zu lernen, Mensch, sei doch zufrieden mit dem, wie es gerade ist.
Schön. Wäre jetzt eigentlich schon ein gutes Schlusswort schon, aber eine Frage habe ich noch. Sie haben ja schon in einigen Filmen mit...
Aber das ist natürlich auch falsch, weil ja, na klar, weil man muss ja immer beide Seiten sehen, weil in diesem Wunsch nach mehr entstehen natürlich auch diese wissenschaftliche Erkenntnisse.
Das ist ein Treiber, ja.
Na, es ist ein Treiber für mehr Wissensstand. Wiederum dieser mehr Wissensstand, was bringt uns dieser Mehrwert? Ne? Der gibt uns dann wieder die Möglichkeit, vielleicht gerade wenn man sagt, ah, wann gibt es endlich die Fettwegpille? Ne? Dann sagt man, ah, dann können wir umso mehr essen, wir können Schokolade essen, wir können trinken, weil wir nehmen die Pille, das nimmt dann alles wieder weg. Aber ist doch auch wieder ärgerlich. Ne? Also eigentlich ist doch, man ist doch am meisten stolz auf die Ergebnisse, die man sich selber erarbeitet hat. Die schulischen Leistungen, die man gebracht hat. Jetzt gerade die Kinder, wie stolz sind die auf ihre Zeugnisse, zumindest ab dritte Klasse. Vorher kriegt man ja in dem Sinne keine Benotung. Oder wenn der Trainer sagt, boah, das hast du toll geschafft und du sagst dir als Kind, oh, ich habe mir das gerade selber erarbeitet. Oder der Professor, der seinen Professortitel hat. Oder. Ne?
Wie könnten wir das zusammenfassen? Also gut ist, dass man Ziele hat, aber gut ist auch, wenn man nicht alle erreicht vielleicht und damit gut umgehen kann, oder?
Ja, sich ins Bewusstsein ruft, dass man sich diese Ziele wirklich erarbeitet hat und damit auch stolz drauf ist. Oder man muss vielleicht auch die Ziele so definieren. Nee, man muss tatsächlich dieses Sprichwort Stop and smell the roses, das sagt's, glaube ich. Man muss auch wirklich lernen, trotzdem anzuhalten, den Moment zu genießen, das Erreichte zu genießen. Zwar gibt es dann auch wieder dieses Sprichwort, Stillstand ist Rückschritt. Das mag ich auch überhaupt nicht.
Wieder alles in Maßen, glaube ich.
Wieder alles in Maßen.
Wir sollten jetzt die Schwalben genießen hier, trotzdem über die Zukunft reden können. Ja, das ist doch gut. Wenn das gesamte
Leben. Ist schon alles ganz schön kompliziert, ne?
Wir finden unseren Weg, ja. Wenn das gesamte Leben, Sie haben ja schon in einigen Filmen sich selbst auch gespielt, aber wenn das nochmal verfilmt werden sollte. Wer, wenn nicht Sie, sollte, könnte, müsste die Hauptrolle spielen? Gibt es irgendjemanden, wo Sie sagen, Mensch, krasse Schauspielerin, die könnte es mal machen?
Ja, ich bin natürlich ein großer Fan von Lisa Tomaszewski. Sie ist eine wirklich tolle Schauspielerin, eine bildhübsche junge Frau und auch ein Rebell, ein Rebell in ihrer eigenen Art, was sie so alles gerade in ihrem Privatleben macht. Also da ist sie auch so ein Einzelgänger.
Und rufen wir die an.
Rufen wir sie an, genau. Aber dann muss ja erstmal das Leben verfügen.
Ja, also einen Moment noch.
Ja, aber ich muss Ihnen gestehen, da ist ja einiges in Arbeit.
Ah, okay, können wir uns vielleicht drauf freuen.
Ja, wer weiß.
Das war's auch schon. Das war schon die Sendung Smurek trifft mit Katharina Witt. Eine ganz wunderbare Stunde, wie ich finde, hier oben auf dem Pfingstberg in Potsdam. Ich bedanke mich sehr herzlich für Ihre Zeit. Liebe Katharina, wünsche Ihnen alles Gute und Ihnen, liebe Hörer, sei gesagt, wenn Sie Katharina Witt mal sehen möchten, die Chance ist in Ihrem neuen Sportstudio Kurvenstar in der Schiffbauergasse gar nicht mal so schlecht.
Gar nicht so schlecht. Und wollen Sie nicht nur sehen, sondern kommen Sie und machen Sport.
Probieren Sie es. Ihnen einen schönen Sonntag und im Monat Juli ist in meiner Sendung ein echter Wald Unternehmer, einer, der sich sehr gut mit Bäumen auskennt, zu Gast. Bis dahin, alles Gute.
Radio Potsdam. Smurek trifft.